I wish I were a movie star. I'd be safe in fancy cars and live inside the silver screen or on pages of magazines at street corner stores.
Hallo und herzlich willkommen beim dritten Podcast von buttkickingbabes.de. Heute spreche ich mit Oliver Nöding vom Blog Remember It for Later. Oliver, magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
Ja, hallo erstmal an die Zuhörer. Ja, ich bin Oliver Nöding, bin derweil 34 Jahre alt und habe Germanistik und Philosophie studiert und schreibe seit einigen Jahren über Film, zuerst so wie jetzt in meinem Blog auch in Form eines ganz privaten Filmtagebuchs, das halt dann nur öffentlich im Internet stand, und darüber bin ich dann auch zu diversen anderen Zeitschriften etc. gekommen. Also ich schreibe nebenbei noch für FLM Texte zum Film, für die Splitting Image und hin und wieder für den Schnitt. Ja, und das füllt meine Freizeit ganz gut aus.
Du hast jetzt am vergangenen Wochenende, beziehungsweise Freitag und Samstag, wenn ich das richtig sehe, als ich gerade in der Normandie nicht am Strand lag, sondern den Wind mir hab um die Ohren pfeifen lassen, hast du dir an zwei Tagen 10 Ninja-Filme angesehen. Richtig. Warum macht man das?
Warum man das macht? Also so ein Fable für Ninjas, ich bin in den 80er Jahren aufgewachsen, da waren die populär, und auch wenn man, ich war damals halt so in den Teenie-Jahren, auch wenn ich die Filme da nicht sehen durfte, habe ich doch irgendwie mitgekriegt, dass es diese Ninjas eben gab, und fand die irgendwie cool. Ne? Die hatten tolle Waffen und diese schwarzen Anzüge und machten alle an verrückte Sachen und brachten unter anderem auch Menschen um, was ich auch irgendwie sehr reizvoll fand damals. Und ich konnte diese Filme aber halt nie sehen. Und dann später hat man dann so American Fighter oder so mal im Fernsehen aufgeschnappt und später dann auf DVD oder Video. Und das sind ja eigentlich die bekanntesten. Aber es gibt halt einen riesen Wust an Ninja-Filmen, der eigentlich bisher immer an mir vorbeigegangen ist. Jetzt habe ich im vergangenen Jahr mir so ein paar Ninja-Filme auf DVD zugelegt und hab dann aber eigentlich immer gedacht, so wirklich angucken kann man die sich ja gar nicht. Und dachte dann mache ich da direkt so ein Radikal-Event da draus. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Ich war zufrieden mit dem Ergebnis.
Das heißt, du hast vorher gar nicht so viele gesehen, denn du hattest mir im Vorfeld, hattest du mir eine ziemlich lange Liste mal geschickt mit den Filmen, die du dir besorgt hattest.
Richtig. Und Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche.
Nee, bitte.
Ich kenne halt die amerikanischen Ninja-Filme, das sind auch gleichzeitig eigentlich die populärsten, das sind die American Fighter-Filme mit Herrn Dudikoff, beziehungsweise später dann David Bradley, oder es gibt halt von der Canon einen relativ bekannten Revenge of the Ninja, Rückkehr der Ninja heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Und das sind halt die größer produzierten, ne? Und die hat man dann auch schon mal dann über das Fernsehen oder so gesehen, die kannte ich halt, aber an diesen ganzen Godfrey Ho-Kram, der halt wirklich das überwiegende Gros dieses Genres ausmacht, der ist bisher so an mir vorbeigegangen, beziehungsweise ich habe einfach gedacht, so nee, die sind eh zu schlecht, die muss ich mir nicht wirklich angucken, aber gereizt haben sie mich halt trotzdem immer.
Und da hast du jetzt überlegt, du gehst eben gezielt die an, und du hast, glaube ich, auch, Godfrey Ho hast du jetzt schon mehrfach genannt.
Ja.
Von den 10 Filmen, ich habe mir natürlich durchgelesen, was du jetzt geschrieben hattest.
Ja.
Du hast von den 10 Filmen, die du gesehen hast, sind 5 von Ho.
Richtig.
Der muss, also ich habe dann auch nochmal ein bisschen nachgeschaut. Er hat mindestens 115 Filme gedreht.
Mhm.
Wie hat er das gemacht?
Ja, also das, was auch die Ninja-Filme, die er gemacht hat, eben auszeichnet, ist halt, dass er ja in erster Linie halt ein mehr oder weniger cleverer Geschäftsmann gewesen ist. Und er hat halt keine kompletten Filme gedreht, sondern Material verschiedener Filme zusammengestellt. Also diese Ninja-Filme, die ich von ihm gesehen habe, bestehen im Grunde genommen alle aus zwei Filmen. Der eine ist halt ein Ninja-Film, der ungefähr ein Drittel der Laufzeit ausmacht, würde ich sagen. Und der überwiegende Rest sind halt ja, asiatische Crime-Filme, würde ich jetzt mal sagen. Oder auch, da war ein Frauenlagerfilm dabei. Es gibt aber auch Ninja-Filme mit so Kriegsfilmversatzstücken etc. Also er hat im Prinzip so Copy und Paste betrieben und ja, verschiedene Filme zusammengeschnitten. Na, was dann unter anderem dazu führt, dass Richard Harrison, relativ bekannter B-Movie-Schauspieler, viele Sandalenfilme und sowas gemacht und Kriegsfilme in den 60ern und 70ern, der ist halt irgendwann an Godfrey Ho geraten, Gott weiß wie, und hat mit ihm, glaube ich, vier Filme gemacht und naja, taucht aber in ungefähr 30 oder so auf. Also er wurde dann ja, von Godfrey Ho eifrig weiterverwertet, ohne sein Wissen und seine Zustimmung. Und ja, so sehen diese Filme aus.
Sind dir denn dann auch tatsächlich Szenen untergekommen, die du mehrfach gesehen hast jetzt an dem Wochenende?
Nee, aber Richard Harrison trägt in den beiden Filmen, in denen er dann mitspielt, auf jeden Fall beide Male denselben Ninja-Anzug. Also den wird er wahrscheinlich ja, für diverse Filme getragen haben. Nee, aber direkt Szenen, die ich zweimal gesehen habe, über Filme hinaus nicht. Da hat er dann doch bei denen, die ich gesehen habe, zumindest Sauberkeit walten lassen, offensichtlich. Aber innerhalb der Filme gibt es natürlich Szenen, die dann irgendwie Einstellungen, aber das kennt man ja aus kleineren Low-Budget-Filmen häufiger, dass bestimmte Einstellungen einfach mehrfach verwendet werden.
Ja, klar, das gibt es natürlich. Wobei ich das schon, also ich meine, natürlich ist auch diese Zweit- und Mehrfachverwertung von Filmmaterial ist ja jetzt auch nicht so, kennt man irgendwie auch aus den westlichen B-Movies oder vielleicht eher dann C- und D-E-Bereich.
Ja.
Aber es scheint mir in der Form schon relativ extrem zu sein, wenn du sagst, dass er im Grunde das Produktionsprinzip seiner ganzen Filme gewesen sei.
Ja. Ja, also wer ein Pendant sein könnte in Europa, wäre zum Beispiel Erwin C. Dietrich, der das ja mit seinen Sexfilmen auch so ähnlich gehandhabt hat. Also ich habe da ja auch mal drüber geschrieben und wenn man sich diese Filme anschaut, dann hat man also auch das Gefühl, dass er da eigentlich keine Filme gedreht hat, sondern nur Material für Filme, die er dann später ja nach Gutdünken zusammenfügt. Und ja, Godfrey Ho, ich weiß, wüsste gar nicht, ob der auch einen in Anführungszeichen normalen Film gemacht hat. Also diese Filme, die ich gesehen habe, die sind tatsächlich alle so. Ich wüsste auch nicht, ob das Material, das er für diese Filme verwendet hat, überhaupt von ihm stammt. Also ich meine, ja, Szenen sind von ihm, aber das Material der anderen Filme, das er dort verwurstet, scheint mir auch teilweise älter zu sein als dieser Ninja-Filme. Das wüsste ich gar nicht. Und ja, interessante Figur auf jeden Fall. Wenn man sich für Exploitation-Filme interessiert, dann muss man sich das mal angeschaut haben, was es alles so für verrückte Sachen gibt.
Ja, ich hatte von ihm eben auch noch gefunden, dass er tatsächlich, also er hat tatsächlich noch so eine Handvoll richtiger Filme in Anführungszeichen gemacht. Unter anderem die Undefeatable mit Cynthia Rothrock, der bei mir auch immer noch ungesehen im Regal steht. Peinlicherweise. Den ich bisher nur für eine extrem lustige Kampfszene kannte, die irgendwann mal bei YouTube aufgetaucht ist. Und wo ich immer noch überprüfen wollte, ob die wirklich aus dem Film kommt. Also Rothrock taucht da in der Szene irgendwie auf, spielt aber nicht mal eine besonders große Rolle in dem Kampf. Aber gut, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber was ich mich jetzt gerade noch gefragt habe, wenn denn der Ninja als Figur hier in allen möglichen unterschiedlichen, wenn man so will, irgendwie auch Genres irgendwie einkopiert wird eigentlich. Ja? Also wenn du sagst, es sind irgendwie Szenen aus Crime-Movies oder aus Kriegsfilmen und so weiter. Funktioniert das denn überhaupt? Also ist das so eine Figur, die man mit so viel oder mit so wenig Bedeutung vielleicht ausstatten kann, dass man die in jedes Szenario verpflanzen kann? Oder was war dein Eindruck von dem Film, den du gesehen hast?
Also schon die Frage, ob die Filme für sich genommen funktionieren, kann ich eigentlich gar nicht so richtig beantworten. Ich wüsste auch nicht, wie ich die Filme finden würde oder ob ich die ertragen würde, wenn ich nicht wenn ich die konventionell sehen würde und es nicht so machen, wie ich es eben am Wochenende gemacht habe. Weil de facto habe ich ja dadurch, dass ich das als Live-Blogging aufgezogen habe, tatsächlich also während der Filme geschrieben habe, ja eigentlich nur einen Bruchteil dieser Filme tatsächlich gesehen, weil ich eben habe zwar mal vor langer, langer Zeit einen Schreibmaschinenkurs belegt und auch bestanden, aber irgendwie ich bin dann doch eher so der 3,5-Finger-Suchsystem-Typ irgendwie. Und von daher war ich ja tatsächlich viel mit Schreiben eben einfach beschäftigt. Und was erstmal die Filme sehr viel kürzer macht, als sie einem, glaube ich, vorkommen würden, wenn man sie sich denn tatsächlich anschaut. Insofern haben die Filme für mich ja schon irgendwie funktioniert. Also ich habe mich da nicht gelangweilt und ich habe mich ziemlich amüsiert darüber. Und innerhalb ihrer Stränge, also diese, sagen wir mal, nicht-linear-Material, also die Filmversatzstücke, die auftauchen, sind ja preiswert produzierte Filme, aber eben das asiatische Genre dort zu einem Italo-Film aus den 70ern, zu einem Polizeifilm mit Maurizio Merli oder so. Also das sind keine besonders schlechten Filme, die sind einfach nur billig. Und dieses Ninja-Material, inwiefern passt das da rein? Es passt ja weder strukturell, also man sieht, dass es ja ein komplett anderes Material, fremdes Material ist, was da einfach irgendwie in den Film eingebaut wird. Und diese Ninjas bleiben auch ein ziemliches Mysterium. Und das finde ich auch eigentlich, diesen Verdacht hatte ich schon vor diesem Event. Und der hat sich erhärtet, dass dieses Genre und diese Figur ein ziemlich faszinierendes Produkt so der Popkultur der 80er ist. Ich verstehe ehrlich gesagt auch überhaupt nicht, wo diese Figur plötzlich hergekommen ist. Und was die für ein paar kurze Jahre so interessant machte. Ich hatte gedacht, vielleicht gibt es da doch tatsächlich irgendwas, was mir entgangen ist oder so, aber diese Filme haben alle, was die Tätigkeit angeht, überhaupt nicht das geboten, was ich eigentlich erwartet habe.
Und, was hast du erwartet?
In den American Fighter Film zum Beispiel oder in diesem Ken Ninja Film, die ich erwähnt habe, haben die Ninjas kriegen die schon ziemlich Platz und die machen halt einfach viel. Die haben halt dieses Waffenarsenal und die sind dann irgendwie magisch begabt und beamen sich immer hin und her und machen verrückte Sachen und so. Und das kommt in diesen Godfrey Ho-Ding dann doch alles sehr sparsam weg. Werfen sie mal ein Rauchbämmchen oder verschwinden und sind plötzlich wieder da, aber das war alles sehr sparsam. Und gar nicht so exzessiv, wie ich das jetzt erwartet habe. Und das finde ich irgendwie, also dieses Genre steckt so voller merkwürdiger Widersprüche und macht es irgendwie spannend, drüber nachzudenken.
Das heißt aber auch, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dass du gerade wenn du jetzt die westlichen Ninja-Filme und die asiatischen oder speziell jetzt die Ho-Filme, die du gesehen hast, zusammendenken würdest, dass du da auch nicht unbedingt von gemeinsamen Themen oder Motiven oder sowas sprechen wollen würdest? Oder verstehe ich dich da falsch?
Also es gibt schon strukturelle Gemeinsamkeiten. Also zum Beispiel, dass die Ninjas meistens die Bösen sind. Ne? Also das zieht sich so durch und es gibt dann, ich glaube, das ist halt... liegt schon mehr oder weniger in dieser Figur angelegt, dass man das so auflösen muss. Es gibt dann halt meistens einen guten Ninja, der den bösen Ninjas eben entgegensteht. Mhm. Und das hat sich zum Teil auch in diesem Film, also in diesem Ho-Film oder in den, sag ich mal, in den billigen Ninja-Filmen wiedergefunden. Ja, auch, dass sie halt verschiedene Anzüge tragen. Die sind ja dann, irgendwann hat es nicht mehr gereicht, dass sie schwarz sind, sondern dann muss es dann auch rote, gelbe, blaue, grüne und weiße geben. Und Das gibt's auch. Und na, die Waffen sind schon ähnliche und die Figur ist nicht komplett anders angelegt, aber diese amerikanischen Filme wissen, die Figur einfach stärker einzusetzen. Also da spielt ja eine viel größere Rolle in dem Film. Liegt schon in der Natur der Sache, dass halt die Ninjas eben, wie ich sagte, halt nur so ungefähr ein Drittel dieser Schnippelfilme von Godfrey Ho überhaupt ausmachen.
Ich setze jetzt nochmal einen anderen Punkt an, was du vorhin gesagt hattest.
Ja.
Und zwar meinst du ja, dass der Ninja eben ein Produkt der Popkultur der 80er Jahre ist. Mir ist aber dann, ich hab nicht viele Ninja-Filme auch nur teilweise gesehen. Also ich bin zwar auch in den 80er Jahren groß geworden und habe genauso das Problem gehabt, dass ich die Sachen natürlich nie sehen durfte, geschweige denn konnte.
Ja.
Habe das aber auch nie so richtig nachgeholt. Also ich habe, glaube ich, nur diese Ikonografie quasi, also speziell von Dudikoff und so, diese Bilder und Plakate, die man in der Zeit gesehen hat, die habe ich durchaus wahrgenommen und habe später, das war dann aber fast schon frühe 90er, sogar jemanden kennengelernt, der sich also auch durchaus damit brüstete, dass er also Ninjutsu mache. Also eben die Kampfsportart, die ja vorgeblich oder tatsächlich auf Ninjas zurückgeht.
Du kennst also Ninja, sag das doch einfach.
Nee, ich kenne ihn nicht wirklich. Also
Okay.
der war, keine Ahnung, er war ein paar Jahre älter als ich und ich hatte nicht wirklich was mit dem zu tun.
Du sagst das
ich
so,
habe
als wäre
ich,
das
ich
peinlich, einen Ninja zu kennen.
ein bisschen Angst vor dem gehabt, aber
Okay.
das weiß nicht, ob das an dessen Fähigkeiten lag oder irgendwie daran, dass er mir auch einfach sonst nicht besonders sympathisch war. Was ich aber schon interessant finde, ist von dem, was ich sonst kenne, wie sehr sich eben dieses Motiv des Ninjas in die Popkultur eingefressen hat,
Ja.
tatsächlich. Also jetzt nicht so, dass es dauernd auftaucht. Aber doch, dass es zum einen zum Beispiel Ende der 90er Jahre ja, ich glaube, eine ziemliche Klamotte gab, Beverly Hills Ninja.
Genau.
Irgendwie mit deutscher Verleihtitel irgendwas mit Die Kampfwurst.
Richtig.
Und dass zum Beispiel das Motiv des Ninjas auch in so Kinderfilmen wie Cats and Dogs
Ja.
auftaucht. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Du meinst den auch, der auch schon was älter ist, nicht der aktuelle, da gibt es ja auch so einen.
Genau, aktuell gibt es da irgendwie eine Fortsetzung
Genau.
und oder ein Sequel jedenfalls. Und vor ein paar Jahren gab es eben den ersten dazu, wo sich dann ja so ein paar als Ninjas dargestellte Katzen
Ich erinnere mich dunkel,
so
ja.
von der Decke abseilen und
Ja.
ja, dann halt alle möglichen Kampftricks machen und damit die anwesenden Hunde ziemlich in Verwirrung stürzen. Und das finde ich interessant. Hast du da irgendwie eine Erklärung oder kannst du da eine Art von Entwicklung irgendwie sehen? Also wie sich auch der Ninja-Film in dem Kontext verändert hat? Also gerade wenn du auch die amerikanischen anguckst.
Also es gibt ja eigentlich, der Ninja-Film als so, dass man ihn dann tatsächlich als eine Art Genre begreifen könnte oder begreifen konnte, fand er tatsächlich eigentlich nur in den 80ern statt. Und klar, es gibt immer noch hier und da mal welche und jetzt gerade zuletzt sind ja auch zwei relativ große rausgekommen. Mit Ninja Assassin und Ninja von Ice-T Florentine. Und ja, aber eben, dass tatsächlich dann Ninja-Filme waren, das war halt in einer relativ kurzen Zeit in den 80ern. Und das erste, also ich habe mal gelesen, hab dann diese These abzugleichen und muss dann irgendwann beipflichten. Also ich habe sie nicht über oder so, aber ich habe mal gelesen, das erste Mal, dass der Ninja in der westlichen Filmkultur quasi aufgetaucht ist in man lebt nur zweimal
Tatsächlich,
von
ja.
genau mit James Bond, You Only Live Twice. 1967, glaube ich. Der spielt ja in Japan, die kommen da, glaube ich, auch so als Killerarmee eben vor. Und hat sich damals aber ja auch nicht wirklich festgesetzt. Ich weiß, mir fällt immer noch ein von Sam Peckinpah aus den 70ern, die Killer-Elite. Da gibt es Ninjas. Und ansonsten aber glaube ich tatsächlich, wenn dann nur als Randphänomen. Und dann gibt es aber zum Beispiel auch in den 80ern, das weiß ich noch, damals gab es einen riesen Bestseller von Erik van Lustbader, Ninja. Halt so ein, gab es glaube ich bei Bastei Lübbe oder Heine bei uns das Taschenbuch und er hat dann diverse Ableger auch dazu geschrieben, wie das so Bestseller-Autoren immer tun. Und irgendwie, also das lässt mich ja, also solche popkulturellen Phänomene, dass sie plötzlich irgendwie an verschiedensten Ecken auftauchen, das beobachtet man ja häufiger. Und ich glaube einfach, dass es bei mir genau ist und ich wüsste, bisher ist mir noch kein triftiger Grund dafür untergekommen, warum gerade in dieser Zeit sich die Leute auf einmal so dafür interessiert haben. Ich finde es auch, wenn man überlegt oder sich vorstellt, dass Godfrey Ho diese Ninja-Filme schließen ließe, dass es irgendwie Ninja-Filme schon gab.
Ja.
Aber jetzt sind mir gerade die Kopfhörer hier aus dem Ohr geflogen, weil ich rumgestikuliere. Ja, die scheint es ja gar nicht zu geben. Also ich habe noch ein paar ungesehene Ninja-Filme hier, das sind alles solche Ruhe-Dinger. Und gut, ich will nicht behaupten, jetzt irgendwie überhaupt einen maßgeblichen Teil dieses Genres zu kennen, aber ja, ich frage mich, ob es diesen Ninja-Film in der Form eigentlich, ob man sagen kann, dass es den so gibt oder ob das nicht eigentlich ein total merkwürdiges Phantom ist, weil also diese Filme, klar, das sind irgendwie Ninja-Filme, weil Ninjas drin vorkommen, aber irgendwie ist es ja trotzdem was ganz anderes eigentlich.
Ja, aber es ist ja schon so, dass, also zumindest für die Vermarktung der Filme, dass ich jetzt, also, dass ich als Kriterium dafür, dass die Sachen produziert werden, schon nicht ganz unwichtig finde, dass es da immer eine große Rolle gespielt hat, zumindest ist mein Eindruck. Also die Filme, in denen Ninjas vorkommen, und zwar einigermaßen prominent vorkommen, tragen diesen Namen auch fast immer im Titel.
Genau.
Und also das würde ich sagen, unterstützt deinen Eindruck, dass es irgendwie dein Interesse gegeben haben muss, das also gefüttert werden wollte, sollte. Was natürlich die Frage auch ließe, wo tatsächlich das herkam.
Ja, genau. Die kann ich leider auch nicht beantworten. Ich habe da schon oft drüber nachgedacht. Es hört sich so an, als würde ich die ganze Zeit irgendwie von Indias träumen. dem ist nicht so. Aber nee, ich habe da, weiß nicht, weil es mich auch interessiert und ich dieses Genre irgendwie spannend finde und auch diese Figur der Ninja, weil vielleicht kommen wir da gleich noch zu, ich halt schon finde, dass in dieser Figur eigentlich angelegt ist, dass es unheimlich schwierig ist, mit ihr überhaupt Filme zu machen. Ja, also ich, keine Ahnung, woher, warum man in den 80ern auf Ninjas stand, also ich weiß es nicht. Und ich finde es zwar auch merkwürdig, dass die Anzahl der Filme, die halt tatsächlich gut sind, so überschaubar, also gut mit objektiven Kriterien gemessen, wenn es sie denn gibt, dass es da so wenig gibt, weil irgendwie scheint das Interesse ja damals riesig gewesen zu sein, aber so wirklich Profit daraus geschlagen haben halt nur wenige.
Ja, wobei ich kann mir schon gut vorstellen, also da muss ich gestehen, fehlen mir jetzt auch konkrete Zahlen, dass die Sachen sich halt auf einem niedrigen Niveau gewissermaßen gut verkauften. Ja, das ist schon eher so ein Nischenprodukt, weil ich kann, also was ich jetzt auch in Zusammenhang bringen würde, vielleicht mit einfach dem Videomarkt halt einfach, der in den 80ern ja im Grunde erst entstanden ist, also mit der größeren Verbreitung von Videorekordern. Dass die meisten Sachen sicher gar nicht unbedingt so großartig jetzt durch die Kinos gejagt wurden, oder halt da noch durch die kleinen B-Theater. Und dass sich dann aber im Grunde halt das auch noch auf dem VHS-Markt so ein bisschen verbreiten konnte. Aber dass es sicher kein Massenpublikum in dem Sinne dafür gab. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die klassische amerikanische bürgerliche Familie irgendwie am Wochenende mit ihrem 6-jährigen Sohn irgendwie, mit dem eh nicht, aber dann irgendwie in den Ninja-Film gegangen sind. Das ist doch
Nee,
eher
klar,
was.
aber man könnte solche Phänomene ja dann trotzdem irgendwie aufbereiten und Weil ich meine, so funktioniert ja Mainstream-Kino, dass es dann auch die Ideen aus dem anderen Bereich absaugt und verwässert oder sich genehm macht eben. Das hätte man ja vielleicht mit Ninja auch machen können, aber wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass es ein strukturelles Problem der Figur, die mit der Figur einhergeht. Weil es natürlich, wenn man sich überlegt, dass man einen Film oder einen diesen Typen alle maskiert, sozusagen mit schwarzen Anzügen, das heißt, relativ von ihnen. Und das macht es natürlich, macht sie als direkte Identifikationsfigur schon mal ziemlich unbrauchbar. Das heißt, um sich mit einem Ninja identifizieren zu können, müsste man voraussetzen, dass man ihn sieht und dass er halt eine Identität oder dieses einer von vielen in so einer Killer-Armee ja, sich daraus irgendwie präsentieren kann. Und deswegen ja, gibt es ja in den American Fighter-Filmen zum Beispiel halt diesen amerikanischen Ninja. Und der japanische Meister findet dann das Kind und bringt ihm natürlich als erstes die Kunst des lautlosen Tötens bei. Das ist ja ganz klar.
Würden wir zweifellos auch tun, ja.
Richtig. Und ja, und damit hat man dieses Problem ja schon umgangen. Ja. Also man kann den dann auch, also Dudikoff trägt dann, glaube ich, wenn überhaupt diese Ninja-Montur oder ansonsten ohne Anzug alles. Und naja, aber das ist ja schon mal so ein, das heißt, ne, also diese Nische, was dann auch so lustige Widersprüche gibt, weil sie ja eigentlich die Besten in ihrem Schaffen sein sollen. Ja?
Ja.
Und die Leute, die Ninja spielen, aber die sind die am wenigsten können. Ja, und das ist ja dann scharen dann die Bösewichte immer ganze Ninja-Horden um sich rum und dann kommt ein Typ daher und haut die alle platt. Also so gut können sie ja dann eigentlich nicht gewesen sein. Das sind so kleine Problemchen, deswegen die funktionierenden Ninja-Filme, die ja, die haben sich alle dieses American Fighter-Schema eigentlich zu eigen gemacht, ne? Und haben dann Ninja als böse Schergen und dabei da dem gegenüber zwar auch ein Ninja, aber einen, der eben trotzdem auch ein ganzer Mensch sein darf, sozusagen.
Also das ist mir insbesondere in den zwei Filmen auch aufgefallen, die letztes Jahr liefen. Also ganz genau, den anderen habe ich nur zum Teil gesehen, aber Ninja Assassin habe ich ganz gesehen. Und fand fand genau das, ich meine, der ist natürlich hochwertig, ja, was die Produktion angeht, also die Production Values und auch die selbst die Ninja-Armee wirkt einigermaßen kompetent.
Richtig.
Was ich meine, auch schon mal nach dem, was du am Wochenende beschrieben hast, auch nicht unbedingt immer der Fall war. Aber es ist natürlich eben so, dass der Protagonist, der ist da ausnahmsweise ja kein Findelkind, sondern quasi der Ausgestoßene, der sich selbst von der Gruppe rausnimmt, eben aus glücklich romantischen Gründen,
Ja,
wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
ich
Und
glaube
der, aber der ist eben derjenige, der ohne Maske rumläuft,
ja.
der natürlich ein Gesicht haben darf und auch vielleicht nicht unbedingt ein großes Privatleben, aber in irgendeiner Art und Weise eine Identifikationsfigur sein darf.
Genau.
Da ist es eigentlich so, also da ist es ja schon so, dass das gewissermaßen seinen direkten Gegenspielern aber auch zugestanden wird. Also dass man eben schon ganz klassisch und natürlich irgendwie wieder, vielleicht auch sehr westlich, weiß ich nicht, eben schon letztlich wieder so einen Zweikampf am Ende natürlich hat,
Genau.
der zwischen zwei vorher durchaus definierten Figuren stattfindet.
Gut. Seitdem auch nicht mehr gesehen. Hat mir aber schien mir der schon ja auch richtig durchdacht zu sein. Also mir schien das in erster Linie ging eben diese altbekannten Ninja-Effekte, die halt zum letzten Mal waren damals halt auf einem relativ Niveau, die mal so zum Erfolg von Barbarella. Und das ist auch in diesen Szenen in den entsprechenden Rollen schön. Also wenn die Ninja dann, ja tatsächlich, in den alten Filmen sieht man sie halt nicht, wenn sie im Schatten stehen, weil sie den schwarzen Anzug anhaben. Und hier in dem war das ja dann tatsächlich so, dass sie sich, dass sie selber sind. Es gibt dann diese eine Szene in so einem dunklen Zimmer, die dann tatsächlich hinten und dann plötzlich sieht man was im Schatten und dann bewegt sich Schemen durch den Raum oder so. Und das ist ganz schön. Das hat ja den auf die gestellt. Interessanterweise finde ich aber, dass er trotzdem in seinem, dann in seinem, sag ich mal, dramaturgischen Misslied irgendwie war was im Dr. Ho-Film. Ich finde, dass da auch die Diskrepanz zwischen diesen Ninja-Szenen und dann zum Beispiel Dialogpassagen total eklatant ist. Einfach. Also in den Effektszenen bei Ninja Assassin wird halt ein riesen Aufwand betrieben. Also war ja auch enorm blutig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Und und dann sieht man dann danach die Dialogszene, die auch ja in gute Zeiten, schlechte Zeiten wahrscheinlich so aussieht. Also zwei Personen stehen am Tisch und reden und tauschen dann die Informationen aus, damit man zur nächsten Action-Sequenz überleiten kann. Und halt diese Diskrepanz ist natürlich, klar kann man nicht direkt mit Godfrey Ho vergleichen, aber nur dieses Rausstechen aus dieser Masse, irgendwie was diese Ninja-Szenen ausmachen und die wirklich so auf den Zuschauer so optische Reize hinwerfen halt, und dem gegenüber halt so eine gewisse dramaturgische Minderbemitteltheit irgendwie, das passt irgendwie zu den Hochfilmen ganz gut, finde ich.
Ja, das ist interessant. Ich bin langsam in Ruhe, ich muss mir also einen von Godfrey dann mal angucken.
Ja.
Gibt es denn da quasi einen, den du als Einstieg empfehlen würdest? Oder ist das jetzt quasi gerade angesichts des Geschnipsels relativ egal?
Ich glaube, also ich würde nicht bestreiten, dass es bestimmt einen gibt, der unterhaltsamer ist als ein anderer, aber im Grunde genommen für die um Godfrey Ho als Auteur werten zu können, ist es, glaube ich, relativ egal. Also ich gucke gerade mal, wenn ich die so hintereinander schaut und ich schon eh nicht so ganz aufmerksam, was normal ist, dann, und weil die auch alle gleich sind, die verschwimmen so heftig, dann heißen die noch alle gleich. Der vorletzte, den ich gesehen habe zum Beispiel, dieser Ninja-Kämpfer des Feuers, der war wirklich sehr lustig und war halt auch dieser, sagen wir mal, geklaute Strang relativ fantastisch ist. Also da gibt es eine Geisterszene und so, also der hat mir, glaube ich, also das war, glaube ich, der kurzweiligste. Aber ansonsten kann man von Ho alles schauen.
Okay.
Ich wollte noch ganz kurz was vielleicht nochmal auf die Schreibgeschichte zurückzukommen.
Ja.
Ich fand das gut. Also für mich hat sich halt eine wirkliche Symbiose irgendwie aus dieser Art, die Filme so zu gucken, gleichzeitig darüber zu schreiben, quasi dann ja auch immer irgendwie auf der Suche nach irgendwelchen Pointen zu sein, die man da rausklauben kann, weil mir war ja klar, dass ich nicht anderthalb Stunden einfach den Plot da wiedergeben kann, das würde ja keiner lesen wollen. Das eine sehr scheinende Filme zu gucken und überhaupt zu rezipieren, also weil ja, wie gesagt, erstmal ist es nicht so eine Kalbe, die sich anschauen, weil da hält sich mehr rum und irgendwie wird halt dieses dadurch, dass man eben teilweise Dinge nicht mitbekommt. Also ich habe einfach das Problem, dass ich Namen nicht mehr zuordnen konnte.
Ja.
Das kommt natürlich, bringen die Filme eben mit sich, weil die sich einfach nicht gönnen, ihren Leuten auch mal einen Nachnamen zu geben, sondern die dann alle Nancy, Sandy, David, Peter und Joe heißen und diese Namen fliegen dann so durch die Gegend und man kann die den Darstellern gar nicht mehr zuordnen, aber natürlich kam das ja auch daher, dass ich dann teilweise irgendwie, da kommt jemand in den Raum schreiben und dann, ach nee, ist ja eine ganz andere Person. Oder weil man halt immer doch sehr direkt bei dem ist, was jetzt gerade da auf der Mattscheibe passiert und das, was bis dahin passiert ist, so ein bisschen verschwindet einfach. Ne?
Ja.
Und das macht, weiß nicht, hebt so den Reiz dieser Filme, kitzelt den auch so richtig hervor. Also, weil die ganze Continuity und alles, das geht ja einfach völlig flöten und ja, verstärkt den künstlerischen Drive, den die Filme so entwickeln irgendwie noch.
Ja, das, also es war auch mein Eindruck, dass ich war am Anfang erst ein bisschen irritiert. Ich habe es ja alles nur im Nachhinein lesen können und war am Anfang so ein bisschen irritiert, weil ich das Gefühl hatte, ich verstehe nicht, worum es geht. Und was ich lese, sind völlig unzusammenhängende Fragmente.
Ja.
Bis mir irgendwann aufgefallen ist, dass es möglicherweise schlichtweg an den Filmen auch liegen kann. Also, das ist natürlich auch eine. Gewissermaßen, also dass es eine Frage der Technik ist, dass es auf der Schreibtechnik, auf die Schreibtechnik zurückgeht, die du benutzt hast, aber dass es gleichzeitig vielleicht auch wirklich was mit dem Film zu tun hat.
Ja, also ist da manchmal auch die, also ich habe das auch noch so mal ein bisschen überflogen, was ich da geschrieben habe und habe dann auch gemerkt, so, oh, da war der Anschluss aber nicht so klar, wie er mir beim Schreiben zum Beispiel schien. Dann vielleicht doch schon im Kopf irgendwie quasi den Übergang von einem Eintrag zum nächsten, hat man quasi im Kopf, fängt schreiben, aber dieser Übergang fehlt eben für den Leser so. Ja. Und aber tatsächlich ist ja zum Beispiel auch so, dass ich ja natürlich von Godfrey Hoes Technik irgendwie wusste, aber doch trotzdem relativ naiv an die Filme rangegangen bin und gesagt habe, ich schaue mir jetzt halt einen Film an. Und mir war das bei vielen Filmen, ist mir das halt auch in einem schreibe ich mal, juhu, das ist ja jetzt ein richtiger Ninja-Film, um dann 20 Minuten später dann zu schreiben, so, oh nee, ist doch wieder nur zwei Filme zusammen. Das sind halt auch teilweise beim Gucken erst so peu à peu die auffallen. Ich finde, diese Überrumpelung, also man versteht das irgendwie alles gar nicht, was da passiert und dann plötzlich weiß man auch und dass das nicht die eigene Blödheit ist, sondern halt einfach daran liegt, dass tatsächlich ja, zwei Dinge zusammengepackt werden, eigentlich zusammen. Was aber ganz lustig ist, ist, wie Ho das teilweise versucht zu kaschieren oder es auch nicht kaschiert, auf jeden Fall wie er versucht, das Material so miteinander interagieren zu lassen. Also eine Frauenlager-Linie, glaube ich, oder Frauencamp oder so. Da gibt es halt, das ist halt ein ärztlicher Frauengefühl. Frauen müssen alle kloppen und da sind sie halt im Knast. Und eine der Protagonistinnen ist nicht im Knast inhaftiert und das ist eine Amerikanerin, eine Blonde. Und sie ist halt nie mit diesen anderen Frauen im Bild zu sehen. Und sie steht immer in einem, zwar dann auch in einem Stein, aber halt ganz anders und die Klamotten, die sie anhat, sehen anders aus. Ja, und sie versucht dann, das ist fast schon tragisch aus so metafilmischer Sicht, sie versucht halt Kontakt mit diesen Frauen in dem asiatischen Frauengefängnisfilm aufzunehmen. Und naja, wie hat Godfrey Ho das gemacht? Er filmt halt die Amerikanerin, die halt eine der Asiatin ruft. Und sie kann ja auch, sie ist ja, also bewegt sie den Mund und gestikuliert. Sie hat halt quasi so die Gebärdensprache und bedeutet anders rüberkommen. Gegenschnitt dann zur Asiatin, die da steht und das irgendwie nicht begreift, was sie will. Und dann also entweder löst Godfrey Ho das dann so auf, die treffen sich und dann ist es einfach nur Schuss gegen Schuss. Also man sieht beide nie zusammenstehen und teilweise halt völlig andere Räumlichkeiten auch und es passt alles hinten und vorne nicht und naja, aber die reden dann miteinander. Und in dem Film ist es dann so, dass diese Winkgesten halt von einem Penner aufgeschnappt werden, der irgendwie im Film der Amerikanerin quasi sich aufhält. Und diese Gesten halt auf sich bezieht und dann zu dieser Amerikanerin kommt und sie halt direkt befummelt, während sie ja eigentlich mit der Asiatin im anderen Film reden wollte. Naja, das war so der originellste inszenatorische Einfall und echte Gag in all diesen Filmen, aber irgendwie ist es trotzdem ziemlich spannend, wie er diese Sachen da zusammenwurstelt und Ja, die Dreistigkeit ist irgendwie schon zu bewundern.
Es klingt jedenfalls ein bisschen so, als könnte man irgendwie mal eine Hand von Magister- oder Doktorarbeiten darüber schreiben, auf welche Art und Weise und woher Hoda sein Material irgendwie bezogen hat und wie er das
Na,
zusammengefügt hat. Weißt
naja,
du, wo?
und also irgendwie musste er schon ja fast sowas wie, wie soll ich das sagen, so ein Standard-Workflow dafür gehabt haben, ne? Also diese Filme funktionieren ja in sich irgendwie, ja? Also ganz anders als ein normaler Film das eigentlich tut, aber es passt irgendwie schon zusammen und naja, diese Geschichten könnte man theoretisch nacherzählen. Dann würde sich der andere zwar wundern, was die Ninjas da wollen in der Geschichte, aber gut, es geht irgendwie. Und naja, er hat ja nicht einfach irgendwie den einen Film dort abgeschnitten und dann irgendwas aus dem anderen Film angeklebt, sondern er hat ja schon versucht, eine durchgehende Erzählung darüber zu spannen. Und auch das erscheint mir dann doch ja eine Arbeit, die man nicht eben mal so macht. Ja, und ich meine, wenn er da in einem Jahr irgendwie 40 solcher Filme produziert hat oder so, dann muss er da ja schon irgendwie eine ziemliche Routine drin gehabt haben und gewusst haben, wie das funktioniert. Also wo man am besten, okay, hier endet jetzt der erste Akt und da kann ich dann damit anfangen und dann funktioniert das hier wieder so und so. Oder ob er die Filme tatsächlich so gut kannte, die er da benutzt hat, ich weiß es nicht. Aber irgendwie sind die tatsächlich alle ziemlich identisch, so in der Art, wie sie funktionieren und wie auch die Erzählung verläuft und wie die Ninjas darin eingebunden sind.
Ja, aber gerade die Szene, die du gerade beschrieben hast, aus dem Frauenlager der Ninjas, scheint mir ja doch zu zeigen, er muss ja wirklich ausführlich Gedanken gemacht haben, weil gerade um das zu machen, muss man ja schon, dass sich das, also er muss ja das Material von dem einen Film gehabt haben und dann den anderen Film gewissermaßen daraufhin diese Szene gedreht haben.
Ja.
Konkret diese scheinbare Interaktion herzustellen.
Ja.
Aber das wirkt mir doch nicht so, als wäre es gewissermaßen aus zufällig gefundenem Material zusammengestellt. Dafür ist vielleicht dann der Korpus doch nicht groß genug, den er insgesamt produziert hat.
Ja, also ist natürlich in so einer Szene noch, ob er da dann vielleicht auch nochmal nachsynchronisiert hat, damit die Zeilen eben aufeinander passen, weil gut, in dem Fall gab es keinen Dialog, da gab es ja nur Handzeichen, aber in anderen Szenen, wo die miteinander sprechen, ja, aber ist auf jeden Fall ein interessantes Betätigungsfeld. Wenn es jemanden gibt, der darüber eine Dissertation schreiben würde, ich würde es auf jeden Fall lesen.
Kann sicher bei dir auch Material finden.
Ja, genau.
Ich hatte noch gesehen, du hast wahrscheinlich so ein bisschen in Vorbereitung dessen, zumindest bewusst oder unbewusst, hast du vor 2, 3 Monaten noch einen schwedischen Film besprochen, The Ninja Mission.
Genau.
Magst du dazu kurz noch was sagen? Weil du, also in deiner Besprechung gehst du so ein bisschen darauf ein, also dass das einen der besten Ninja-Filme für einen der besten Ninja-Filme hältst, du kennst.
Ja.
Und dass er, glaube ich, so die Mut, wenn ich das richtig verstanden habe und mich richtig an die Besprechung erinnere, dass er so die wesentlichen Motive und Themen, die Ikonografie irgendwie sehr gut zusammenfasst und kondensiert.
Ja, also der macht das eigentlich sehr ähnlich wie die amerikanischen Filme, über die ich eben gesprochen habe. Also die Ninja sind, im Moment, das ist ja schon eine Weile her, lass mich mal ganz kurz nachdenken. Ich glaube, wir müssen hier nachher mal abschneiden. Also, gibt es da böse Ninjas? Ich glaube, nur der Held ist ein Ninja, ne? Verdammt, ich weiß es gerade gar nicht mehr.
Kann gut sein. Ich wollte dich jetzt auch nicht in Bedrängnis bringen. Ich hatte das nur
Ja,
vorhin gesehen.
nee, ich kann da gerne was zu sagen, nur ich habe den Film gerade gar nicht mehr so richtig parat. Also ich weiß, dass ich ihn mochte und ich weiß auch noch, was da so passiert, aber warte mal ganz kurz, ich schau mal eben einfach nach und dann.
Nee, ich glaube, es gibt, was hattest du hier, Mason, der für die CIA arbeitet, der mit einer Gruppe von Ninjas irgendwie auftaucht, gut geschulte Elite-Einheit.
Genau. Die bilden keine Linie. Ne?
Ich glaube nicht.
Nee. Genau, das sind nur richtig. Ja, dann erzähl jetzt einfach was darüber. Man muss nachher rausschneiden.
Oh nein, ich finde das eigentlich ganz, ganz schön.
ja, also der Film löst dieses strukturelle Ninja-Filmproblem, was ich eben angesprochen habe, eben dadurch, dass also hier gibt es auch einen Held, der ein Ninja ist. Und er ist halt der Anführer einer Elite-Einheit des CIA oder so. So genau wird das nicht geklärt. Und er hat halt noch zwei Kollegen, die eben auch Ninja sind. Und die müssen dann, das ist eher so ein bisschen wie in den Agentenfilmen der 70er Jahre, sie bekommen halt einen Auftrag und müssen einen Wissenschaftler befreien oder sowas. Kalte Kriegsszenario. Und ja, der Film greift eigentlich auch erst ganz zum Ende zu seinen Ninja, setzt die halt so im Showdown eben ein, als die diese genannten Protagonisten halt ihre Mission starten und sich dabei den Bösen einschleichen in Russland. Und ja, der lebt sehr von, also weshalb ich ihn als einen der besten Ninja-Filme bezeichnet habe, das will ich übrigens jetzt unterstreichen, nachdem ich diese Ninja-Filme gesehen habe. Der bedient sich so ein bisschen bei Carpenter und die Klapperschlange, das geht jetzt in New York.
Ja.
Also es gibt diesen ablaufenden Countdown, also nicht tatsächlich im Bild, aber diese Mission hat ein bestimmtes Zeit. Man könnte auch sagen, es ist etwas schlecht kopiert oder gut kopiert, je nachdem. Der ganze Film spielt eigentlich, oder zumindest dieser Showdown spielt eben in einer Nacht. Und der ganze Film erstreckt sich, glaube ich, über einen Zeitraum von 2 Tagen oder so. Und benutzt diese Figur einfach, zeigt einfach, wie man diese Figur des Ninjas benutzen kann, diese ganzen Probleme eben umschifft. Also der Film ist, der ist ein bisschen preiswert und gut, Schweden ist, hat nicht den Glamour von L.A. oder so. Der ist halt relativ trist in seinem ganzen Aussehen, aber man versteht das irgendwie so atmosphärisch zu nutzen und ja, diese Figuren wirken einfach nicht so albern, ja, weil es sind eben Agenten, die macht ja irgendwie Sinn, dass sie diese Montur tragen, ne, damit man sie im Dunkeln nicht sieht und sie werden dann auch eher mit Waffen ausgestattet und können halt nicht zaubern oder so, ne? Also so mit von A nach B beamen oder rumfliegen ist halt nicht, aber die haben dafür halt so ein schönes bondeskes Waffenarsenal, das ja ihnen da zur Verfügung steht. Ja, also ein sehr schöner Film. Gibt es auch in Deutschland auf DVD, sogar umgeschnitten.
Das ist ja auch schon mal was wert.
Ja.
Ja, vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich.
Möchtest du noch irgendwas hinterherwerfen? Habe ich irgendwas Wichtiges ausgelassen?
Nee, ich habe ja zwischendurch schon eingehakt, wenn ich mich unterrepräsentiert fühlte. Also ich glaube, ich habe ziemlich viel gesprochen. Und ich glaube, ich habe das Wesentliche gesagt, was ich sagen wollte. Ja, ich würde mich dann schon mal vorab den Zuhörern bedanken und hoffe, dass ich fleißig weiter beehrt werde in meinem kleinen Blog und vielleicht lasse ich mir demnächst mal wieder irgendwas Beknacktes einfallen. Also nochmal einen Ninja-Marathon werde ich nicht machen, aber zumindest nicht in Bälde, aber vielleicht fällt mir was ähnlich Kurioses ein, was unbedingt beackert werden muss. Ja, und genau. Ansonsten schützt die Ninjas, das würde ich noch sagen.
Genau, das Blog von Oliver, ich sag's nochmal, heißt Remember It For Later. Den Link dazu gibt's neben dem Podcast auf der Website von uns. Von mir auch, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. I'll show you a sign.
snow.